Nordwestradio. 2:01.
Ab vom Schuss, Reisen in die internationale Provinz, so heißt ein ganz neues Buch. Darin Reisereportagen von Andrea Diener, Redakteurin im Feuilleton der FAZ, 1974 geboren in Frankfurt am Main. Frau Diener, Großstadtkind, aber insgeheim sind Sie doch ein wenig Provinznudel?
Man ist ja natürlich immer dann Provinznudel, wenn man sich's aussuchen kann und will und begrenzt so für 3 Wochen im Jahr, wenn man seine Ruhe haben will. Dann ist die Provinz natürlich toll und wunderbar und da fährt man dann hin und dann weiß man aber auch, man kommt irgendwann wieder in die Stadt zurück. Und ich glaube, so ganz ohne Stadt will ich dann auch nicht.
Ja, Provinz ist da, wo Landlust aufhört. Das war Ihre Arbeitshypothese. Mhm. Also nicht die Idylle, die wir Städter ja gerne hätten, wenn wir aufs Land fahren, sondern das Unspektakuläre, Unbemerkte, Unbekannte und vielleicht auch mal Hässliche, haben Sie gesucht?
Ja, ich weiß nicht, ob das dann immer gleich hässlich ist. Also es ist halt, Provinz hat dann mitunter etwas sehr Eigenes, was sich dem Außenstehenden nicht sofort erschließt. Also da gibt es seltsame Gartenskulpturen aus Autoreifen und sowas, was natürlich auf den ersten Blick wahrscheinlich wahnsinnig hässlich ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ich erkenne da doch so einen skurrilen Wert drin und bin dann immer ganz entzückt, wenn ich sowas finde. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sich in der Stadt immer sehr viel schon so glatt geschliffen hat, weil es ist natürlich dort ein wahnsinniger Austausch. Es sind nicht so die Alteingesessenen und es kommen natürlich viel mehr Leute aus anderen Kulturen und man versucht sich natürlich auch nicht ganz so vielleicht auszuleben. Und das ist da halt wirklich anders. Also es ist ein bisschen unverstellter. Also ich schreibe ja nicht nur über die deutsche Provinz, sondern eben über die weltweite Provinz. Und immer wenn ich in diese Provinz Käfer, Dörfchen, Gegenden komme, habe ich das Gefühl, das Land stellt sich da besonders ungeschliffen dar. Und das hat natürlich schon eine gewisse Faszination.
Die Provinz in China oder Japan, in Thailand, in Slowenien, in Burundi, in der Mongolei, aber auch im Westharz oder in der Schweiz hat Andrea Diener erkundet und dabei Erhellendes, Erstaunliches, Kurioses und vielleicht auch Gewöhnungsbedürftiges entdeckt. Viel zu erzählen also in dieser Stunde. Am Mikrofon ist Christine Hohnfeld. Andrea Diener ist zu Gast in 2:01, Feuilleton-Redakteurin bei der FAZ und Reisende. Ab vom Schuss heißt ihr Buch mit Geschichten aus der internationalen Provinz. Frau Diener, haben denn diese Orte in Europa, in Asien oder auch Afrika alle was gemeinsam, was sie als Provinz ausmacht oder kennzeichnet?
Ja, ich glaube schon. Also Provinz ist ja natürlich auch so ein Konstrukt, ne? Das ist also erstmal weit von der Stadt weg und dann muss man auch irgendwie aus dem Speckgürtel raus. Und dann gibt es natürlich das, was einerseits die schöne Landschaft ist, das sind diese Touristenziele. Da ist es schön, da ist es hübsch, da gibt es Kaffee, da gibt es Infrastruktur, da gibt es Eisbuden, da gibt es Souvenirs. Und irgendwann, wenn man das alles hinter sich lässt, dann kommt man in eine Gegend, über die die meisten Menschen nicht so viel wissen. Und da wird es dann dünner besiedelt und da sind die Straßen ein bisschen schlechter und weniger. Und manchmal gibt es dann noch so etwas übergeordnete topografische Namen, aber es ist immer ein bisschen schwer zu erklären, weil das sind eben wirklich die weißen Löcher auf der Landkarte, wo man so normalerweise erstmal nicht hinkommt.
Ja, sind Orte auch, in denen einfach Menschen leben, die ihrem Alltag nachgehen und ungestört leben wollen, oder?
Ja, meistens habe ich schon das Gefühl, dass die Leute da so ihre sozialen Verbände haben und das sind halt strukturschwache Gegenden, das sind dann meistens auch nicht die ganz jungen Leutchen. Provinzleben, so wie sie es mir immer so dargestellt hat, im Vorübergehen als Städterin, hat sowas sehr Langsames, was sehr Bedächtiges, was sehr Selbstgenügsames auch irgendwie. Also man erwartet nicht ständig das, was kommt und Impuls gibt. Das braucht man auch gar nicht.
Aber manchmal bekommen ja auch Orte eine kleine Glanzzeit, die eigentlich vielleicht unter die Kategorie Provinz fallen würden. Maribor zum Beispiel. Da waren Sie. Das Offenbach Sloweniens, hat ein Freund zu Ihnen gesagt, vor Ihrer Reise. Dazu muss man wissen, Offenbach am Main, direkt neben Frankfurt, in Fahrradnähe. Aber kein Frankfurter, der sich's anders leisten kann, würde da freiwillig wohnen, oder?
Ja, auch Offenbach erfährt ja momentan eine kleine Renaissance, schlichtweg der Immobilien- und Mietpreise geschuldet. Aber ich glaube, wenn man so als, ja, ich glaube, die wenigsten Frankfurter, die was auf sich halten, wohnen da freiwillig. Also es ist schon immer irgendwie so, das ist ein bisschen wie zurückziehen zu Mama. Das ist so, man hat das Gefühl, man hat es nicht wirklich geschafft. Dann muss man nach Offenbach ziehen.
Ja. In Maribor waren Sie anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt 2012 und fanden provinzielle Deutschtümler, postsozialistische Architektur und Design und Funktionäre, die Sie mit PowerPoint-Vokabeln und bunten Broschüren bewarfen.
Ja.
Wann hört es auf, Spaß zu machen in der Provinz?
Oh Gott, ja. Also ein bisschen mal so Journalismus braucht man, glaube ich, manchmal einfach. Weil da ist natürlich erstmal nichts vorbereitet und es läuft nichts und es gibt kein Marketing und es gibt keine hippen Bars. Und also ich glaube, man braucht für Provinz auch so ein bisschen Abenteuerlust, weil sonst funktioniert es nicht. Weil es wartet ja niemand auf einen. In der Stadt ist das ein bisschen anders. Da macht eine Bar auf und wartet drauf, dass die Menschen kommen. Und in der Provinz kommt man eher als Eindringling in so eine Kneipe oder in so ein Dorf.
Sie sind dann abgehauen vor den Funktionären und haben doch noch guten Kaffee gefunden und interessante Geschichten und landschaftliche wie bauliche Schönheit. Ja. Und haben Sie in Titos Bett geschlafen, in der Villa Blett?
Ja, tatsächlich ist es Titos Bett. Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil es gibt die offizielle Tito-Suite. Tito hat dann allerdings nie in diesem offiziellen Bett geschlafen, sondern in einem ganz anderen Bett. Aber das sind diese Geschichten, die man, glaube ich, nur erfährt, wenn man mit den Hausangestellten redet und einfach an der Hotelbar abhängt und wartet, bis irgendjemand anfängt zu erzählen. Das sind meistens nicht die offiziellen Geschichten. Ja.
Von Maribor machen wir einen Sprung nach Burundi. Ihre Reise begann mit Noteinkäufen in einem burundischen Spätkauf. Was fanden Sie? Ihr Koffer war nicht angekommen.
Mein Koffer war nicht angekommen und er brauchte 4 Tage. Und bis er dann endlich angekommen war. Und das ist in Burundi nicht so wirklich einfach, sich mit den nötigen Dingen des täglichen Bedarfs einzudecken. Und ich habe mir dann irgendwie meinen gesamten Aufenthalt mit Zahnpasta und Vaseline gestaltet irgendwie.
Die Zahnkieferabdruckpaste, ne?
Oh, furchtbar.
Also ja, den also Geschmack nachzuurteilen.
Der Geschmack war schrecklich. Und ich habe dann halt noch einen Tiegel Vaseline erstanden, was irgendwie das Einzige war, was nach Fett aussah. Und damit habe ich dann so von Gesichtshaut bis Schuhen ungefähr alles verarztet. Also man muss halt, ja, man muss dann manchmal auch improvisieren in der Provinz. Und das ist halt auch so, Burundi weiß auch erstmal keiner, wo das liegt. Wenn man dann sagt so, ja, das ist südlich von Ruanda und bisschen südlich der Mitte in Afrika, dann wissen das die meisten, aber da kommt man auch erstmal so nicht drauf.
Mit Vorgärten allerdings, die auch in der Frankfurter Vorstadt hätten liegen können.
Ja, wunderschön. Also der gärtnerische Ehrgeiz der Burunder ist nicht zu wenig zu loben. Es ist ganz erstaunlich.
Wie wird man da aufgenommen? Sie waren erst in der Hauptstadt, dann ging es in die Provinz. Wie wird man da aufgenommen in Dörfern, die selten bis nie eine weiße Person sehen?
Man ist natürlich die Sensation erstmal. Und also als erstes kommen meistens irgendwelche Schulkinderhorden angerannt. Und rufen dann immer Musungu, Musungu, weil das ist das Wort für weißer Mensch. Das ist auch gar nicht abwertend, das ist einfach erstmal so, die stellen das so fest, da ist ein weißer Mensch, den kennt man erstmal so nicht. Und dann fangen sie an, ihr Schulfranzösisch auszupacken. Da komme ich da meistens nicht mehr so richtig mit. Aber es ist man ist halt nie alleine und ist nie unbestaunt. Und man kann halt auch nicht seiner Wege gehen, weil sofort kommt jemand und ist neugierig.
Frau Diener, das Tolle am Reisen für mich sind ja immer die Begegnungen. In Burundi haben Sie zum Beispiel eine ziemlich beeindruckende Frau getroffen, die lange weg war, unter anderem in England und jetzt versucht im Heimatland was zu ändern.
Ja, das war Ange. Die war jemand, der mir versucht hat, das Land eben auch aus einem westlichen Blick zu erklären, was mir natürlich sehr geholfen hat. Weil erstmal hatten wir alle so ein bisschen einen Kulturschock. Weil die Burunder sind alle sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Also die Schulkinder kommen immer sofort angerannt. Aber ansonsten, die meisten Leute, wenn man sie anschaut, gucken auf den Boden. Und man denkt immer so, sie sind abweisend. Und ich war dann sehr froh, dass wir diese Ange getroffen haben, weil die hat uns dann eben erklärt, nein, das gilt eben als höflich, sich nicht sofort aufzudrängen. Und sie arbeitet eben in einer Werkstatt und versucht dort mit Frauen Schmuck und Kunsthandwerk und Taschen und Schuhe und sowas herzustellen und den Leuten Arbeit zu geben und sie vor allem zu ermuntern, die Sachen, die sie haben und die sie gut machen können und die sie gut fertigen können, so anzufertigen, dass man sie verkaufen kann. Weil wenn man halt auf den Markt kommt und man sieht diese afrikanischen Kleider, das ist erstmal natürlich nichts, was westlichen Menschen passt und so. Aber die Stoffe sind natürlich wunderschön und man muss daraus eben Dinge machen, die man auch als Tourist kaufen wollen könnte. Und da versucht sie eben zu vermitteln zwischen den Kulturen. Also es gibt dort in Burundi nämlich wunderbare Dinge. Sie wissen nur nicht, wie sie sie an den Mann bringen. Es gibt zum Beispiel wahnsinnig großartigen Honig, tolle Marmelade. Also es schmeckt wahnsinnig gut alles. Die Lebensmittel sind von toller Qualität. Die Stoffe sind wunderschön. Und das ist aber etwas, was die Leute selber überhaupt nicht wissen, weil sie unseren Blick nicht kennen.
Ist das nicht ein total tolles Leben, beruflich solche Gegenden bereisen zu können, die man sonst ja vielleicht nie kennengelernt hätte und solche Lebenswelten auch?
Ja, natürlich, klar. Also es ist natürlich auch so ein bisschen die Ausnahme, dass man in solche wirklich entfernten Gegenden kommt. Also das passiert nicht so oft. Wir sind als Redaktion ja auch darauf angewiesen, dass man uns einlädt, dass wir eben Angebote für Pressereisen bekommen. So funktioniert das eben, weil ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt Redakteurin und ich fahre jetzt los, weil ich wollte schon immer mal nach Mosambik. Also so funktioniert es halt nicht. Und man kriegt natürlich vor allem erstmal die Ziele, die gut vermarktet werden und sich gut vermarkten lassen. Und da ist es dann, muss man eben so ein bisschen gucken und ein bisschen wühlen, dass man auch mal die Ecken findet und auch mal in die Ecken fährt, die noch nicht so abgereist sind. Oder zur Not sich eben wie in Maribor einfach sagt, so Leute, ich klinke mich hier gerade jetzt aus dem Programm aus und fahre woanders hin. Ja.
War das eigentlich immer schon ein Traum? Hatten Sie Fernweh schon als Kind oder hat sich das irgendwie so ergeben?
Also im Nachhinein macht das ja immer alles wahnsinnig viel Sinn, was man so tut, ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe damit jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ich bin als Volontärin zur Zeitung gekommen und habe mich erstmal für Literatur interessiert und für Bücher und habe gedacht, vielleicht kann ich in der Ecke irgendwie andocken. Und dann bin ich weggeschickt worden auf meine erste Pressereise und habe einen Text mitgebracht und das war wohl anscheinend auch ganz gut. Und dann haben sie mich behalten und seitdem fahre ich öfter weg.
Andrea Diener ist zu Gast in 2 nach 1, Autorin des Buchs Ab vom Schuss, Reisen in die internationale Provinz. Wir gehen mal nach Japan, ne? Sie haben ja Anglistik unter anderem studiert. Sie haben gerade gesagt, mit Französisch, da kamen Sie nicht ganz so weit. Mhm. Englisch wahrscheinlich deutlich besser. Japanisch ist aber ein ganz anderer Schnack. In der japanischen Provinz waren Sie auch, in einem Hafenstädtchen an der Westküste. Fischer haben Sie getroffen, Fischverkäuferinnen, Fischmarkt kennengelernt und ganz viel Lächeln.
Mhm. Genau. Also da spricht natürlich erstmal niemand Englisch, zumindest sehr, sehr wenige Menschen. Man muss da wirklich versuchen, sich über Zeichensprache, über Lächeln, über Gesten zu verständigen. Das funktioniert auch ganz gut, weil eigentlich so der japanische Umgang erstmal auch wirklich darauf basiert, dass die Leute sich permanent anlächeln. Und dann sind wir in einer philippinischen Karaoke-Bar gelandet und da funktioniert das plötzlich ganz anders. Weil da haben die Leute, die sind da wirklich regelrecht abgestürzt, also die Filipinos, die dort saßen. Und es war plötzlich eine ganz andere Stimmung in diesem sauberen, geordneten, wirklich durchorganisierten, durchreglementierten Japan. Dort gab es so eine kleine Chaosinsel, wo Leute angefangen haben, hemmungslos Gefühle zu zeigen. Sie haben in der Öffentlichkeit geweint. Das ist etwas, was in Japan überhaupt nicht oder nur ganz, ganz, ganz selten in Ausnahmefällen anzutreffen ist. Und das war wirklich so eine kleine, chaotische Insel und wir haben uns wirklich bestens verstanden, wir seltsamen, also ich war mit einem Grüppchen Amerikaner unterwegs, also wir seltsamen Westmenschen und die Filipinos, das klappte irgendwie wunderbar. Und dann kamen wir wieder raus und dann war da wieder dieses geordnete Japan.
Was Sie aber auch sehr schön beschreiben in der Geschichte, ist diese Tristesse ja eigentlich in dieser Karaoke-Bar.
Ja, es war natürlich wahnsinnig traurig, weil also man merkte, dass die Leute irgendwie völlig entwurzelt sind. Filipinos arbeiten ja sehr viel unterwegs. Sehr viele arbeiten in China, sehr viele arbeiten auf Kreuzfahrtschiffen oder in Japan. Ja, und sie treibt es halt so durch die Welt und siedeln sich irgendwo an aus wirtschaftlichen Gründen und sind dann natürlich erstmal auch ziemlich fremd.
Eine sehr lustige Geschichte haben Sie entdeckt in einer anderen Stadt in der Nähe. Da gab es ein Oktoberfest mit echter bayerischer Band in Krachlederhosen und mit Beschallung, die Spider-Murphy-Gang.
Ja, großartig. Also ich habe mir so ein bisschen den Spaß gemacht, wenn ich irgendwo unterwegs Oktoberfeste finde, dann gehe ich hin. Ich war auch in Amerika jetzt letztes Jahr im Oktoberfest, das war wieder völlig anders. Und eben dort in Kanazawa, in Japan eben, in der Westküste, dort drückte man mir so einen Flyer in die Hand. Es war sehr weiß-blau und sehr viel Bier drauf und ich guckte drauf und Oktoberfest konnte ich so lesen und dachte natürlich, so gehe ich sofort hin, gucke ich mir an. Und die haben sich wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das Ganze so bayerisch wie möglich zu gestalten, haben die Mädchen alle in Dirndls gesteckt. Die haben dann eben versucht, immer den Leuten zu erklären, welche geheimnisvollen Dinge es auf dieser Speisekarte gibt. Also man kam da wirklich so an und an jeder Bude wurde man von einem Dirndl-Mädchen abgefangen, die versucht hat, einem zu erklären, was jetzt die Haxe und was der Schweinsbraten ist. Es gab wunderbare Musik, eben Spider-Burphy-Gang.
Skandal im Sperrbezirk, haben die gewusst, worum es da geht?
Nein, natürlich nicht. meine amerikanische Begleittruppe fragte mich auch so, ja, und das ist die Musik, die ihr jetzt hört den ganzen Tag oder wie in diesem Deutschland? Also versuchten mich natürlich ein bisschen aufzuziehen, es war ihnen schon klar, dass es nicht so ist. Und ich habe dann versucht zu erklären, worum es darum geht. Also es geht um eine Prostituierte, die also in einer Art Restricted Area in München versucht zu arbeiten. Und ich weiß, das kannst du ja niemandem erklären mit Skandal um Rosi, ne? Und schon gar nicht einer Horde Amerikaner mitten in Japan. Ja, und dann wehte mich das sehr, sehr seltsam an, weil diese Leute haben irgendwie versucht, meine heimatliche Kultur, also ich bin ja jetzt kein Bayer, ja, aber es ist mir halt doch näher als das meiste andere, nachzustellen, was ich erstmal sehr rührend fand so. Sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, das wirklich sehr penibel zu machen, was sie nicht daran gehindert hat, das Schweinsbratenbröckchen dann doch mit Stäbchen zu essen. Und es gab wahnsinnig viel Bier zu trinken, wir waren alle sehr zivilisiert. Vorne spielte dann eine original bayerische Band und die Dorfjugend war ausgesprochen begeistert. Die stand da und pogote vor sich hin und hüpfte ineinander und hatte wahnsinnig viel Spaß. Es war aber trotzdem, es hatte was sehr Geordnetes. Trotzdem, dass es dort sehr viel Bier gab und trotzdem, dass die Dorfjugend wild getanzt hat, war es immer noch wahnsinnig geordnet. Es standen überall Ordner herum. Es gab überall Hinweisschilder, was man darf, was man nicht darf. Es war wirklich so ein sauberer Familienspaß.
Oktoberfest in der japanischen Provinz. Und in der nächsten Runde gehen wir in den Wald der Verzweifelten. Viele der Geschichten im Buch von Andrea Diener, Ab vom Schuss, sind Reisereportagen, die für die FAZ entstanden sind. Zum Teil, Frau Diener, als Sie dort Volontärin, also in der Ausbildung waren. Was war die allererste Geschichte?
Das war Finnland. Die habe ich aber jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil das eine Stadt war und kein Dorf.
Ja, aber für eine Reportage im Buch sind Sie, soweit ich weiß, ganz gezielt nochmal los an einen Ort Ihrer Kindheit bzw. Jugend in den Westharz. Wald der Verzweifelten ist die Überschrift. Ja. Es gibt Nebel, es gibt tropfnassen Wald, es gibt langweilige Fußgängerzonen, traurige Alleinunterhalter und Seniorenteller. Das ist der Inbegriff der Provinz?
Also zumindest dieser Provinz. Ne? Ich versuche die ja schon immer individuell zu fassen, die Scheußlichkeiten, die es dort gibt. Und sind eben die Scheußlichkeiten, die ich im Harz gefunden habe. Weil ich kann ja nur über das schreiben, was ich finde. Und das war alles da. Also man muss das auch nicht groß suchen. Man ist da durchgelaufen und es fiel einen an. Überall Seniorenteller.
Sie waren also im Urlaub dort mit der Familie, als Sie so 13 oder 14 waren. Wie war's?
Ja, je. Also ich kann mich an nicht so viel erinnern. Ich hatte sofort Magen-Darm und war dann auf dem Zimmer. Mir ging es irgendwie fürchterlich schlecht. Und wir waren zu allem Überfluss in einem Siemens-Mitarbeiter-Erholungsheim. Sowas gibt es heute auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Aber damals hat man eben noch für seine Angestellten so richtig gesorgt. Und da konnte man als Siemens-Mitarbeiter hinfahren. Und das wurde geleitet von so zwei gouvernantenähnlichen alten Damen, die also wirklich ein sehr strenges Regiment hatte. Es fühlte sich ein bisschen an wie ein Mädchenpensionat.
Aber das heißt, der Vater war bei Siemens?
Ja, meine ganze Familie eigentlich.
Ach so. Ja. Dann müssen wir jetzt nach dem Frankfurter Stadtteil fragen, in dem Sie aufgewachsen sind.
Das ist Griesheim. Also
auf dem Weg nach Höchst.
Auf dem Weg nach Höchst, genau. Also Siemens war damals in Rödelheim, das Gebäude steht noch. Und ich habe den Frankfurter Westen nie so wirklich verlassen. Ich wohne mittlerweile in Bockenheim.
War man da, Bockenheim ist sehr schön, das ist da, wo die Uni ist.
Genau.
War man da so ein Teil einer großen Familie bei Siemens? Muss man sich das noch so vorstellen in der Zeit?
Ja. Also das war noch so richtig mit goldenem Kugelschreiber zum so und so vielsten Betriebsjubiläum. Und immer wenn einer ein Kind gekriegt hat, gab es große Leberkäsklumpen. Und also ja, natürlich. Also das war schon so ein bisschen die Siemens-Familie. Das sind auch Leute, die sich wirklich noch Jahrzehnte nach der Rente immer noch regelmäßig treffen und sich immer noch besuchen und immer noch Karten schreiben zum Geburtstag und immer noch anrufen und so. Also da kommt man nicht so leicht raus.
Ja. Dann haben Sie aber, wenn Sie mit der Familie im Harz waren mit 13, 14, Sie hatten Magen-Darm, waren also gar nicht viel unterwegs, dann haben Sie ja auch den Märchenwald verpasst, den Höhepunkt der Tristesse.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es da sowas gab, aber ich glaube, ich war da gar nicht drin.
Aber Sie haben ihn jetzt wieder entdeckt.
Ich habe ihn jetzt wieder entdeckt auf dem Weg zu eben dieser alten Villa, die jetzt kein Siemens-Pensionat mehr ist, sondern sehr lange leer steht. Und auf dem Weg dorthin bin ich eben an dem Märchenwald vorbeigekommen. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Also wenn man da natürlich im Winter hinkommt und das Wetter ist schlecht, es ist, glaube ich, der tristeste Ort, an den man kommen kann. So, es ist alles so ein bisschen verranzt und vergammelt und verstaubt. Und Es sind aber alles lauter so bunte, fröhliche, grinsende Plastikfiguren, die alle auch wahnsinnig auch fröhlich machen. Da gibt es so Häuser, in denen werden so Märchen erzählt mit verschiedenen kleinen Dioramen. Und da kann man einen Knopf drücken und dann kriegt man das erzählt von so einem Tonband. Und es gibt ein Zwergenbergwerk, da drückt man auch auf den Knopf. Und dann fangen so Holzzwerge an, irgendwelche Dinge zu hacken und zu sägen eben in diesem Bergwerk. Eine Kinderstimme singt dann aus einem Lautsprecher auch so schön blechern heraus. Im Prinzip eine Biber-Butzemann-Geschichte. Am Ende ist irgendwie noch ein Biber-Butzemann übrig. Und ich habe mir das Schicksal des Letzten, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es ausgeht. Das war auch ein bisschen hart.
Es sind ja oft Orte, auch die bessere Zeiten gesehen haben, in denen ja. Man heute diese Art von Tristesse verspürt. Haben die trotzdem auch was Gutes? Zumindest, glaube ich, haben sie was Anrührendes.
Sie haben was total Anrührendes und auch was natürlich sehr Echtes irgendwie, was sehr Unverstelltes. Weil dieser Märchenwald ist natürlich so ziemlich das marketingmäßig unoptimierteste, was man sich vorstellen kann. Also da hängen überall noch so die Souvenirs der 70er Jahre rum, die man da kaufen kann. Und also es ist wirklich, wenn Leute einen guten Willen haben und was machen wollen, aber halt eigentlich nicht so genau wissen, wie. Und dann kommt halt sowas bei raus.
Ab vom Schuss, so heißt ihr Buch. Andrea Diener ist heute unser Gast in 2 nach 1. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu Ihrem Zuhause nach Frankfurt-Griesheim. Ich würde mal sagen, Provinz gibt es ja auch in der Großstadt. Beschreiben Sie doch mal, wie und wo Sie da aufgewachsen sind. Das war ja eher so ein Arbeiterstadtteil.
Ja, das ist es eigentlich heute noch. Es gibt so zarte Versuche von Gentrifizierung, die aber alle noch nicht so richtig gegriffen haben. Da gibt es natürlich die beste Pizza und den besten Döner von ganz Frankfurt, das ist klar. Ansonsten aber eigentlich nicht von allem das Beste, sondern lauter kleine Einfamilienhäuschen. Es gab so Brachgrundstücke bei uns in der Straße noch. Das war alles noch nicht so wirklich durchbebaut und durchverdichtet. Und da stand da so eine Schafherde mitten in unserer Straße, nicht auf der Fahrbahn, sondern so.
Ja. Ne? Und Menschen haben Kaninchen gehalten und eigenes Obst eingekocht. Das klingt da fast ein bisschen wie 50er, 60er Jahre. Dafür sind Sie aber zu jung.
Ja, aber die Atmosphäre stimmt. Also genau so war das zum Teil auch noch. Also die Leute sind dann wirklich so in ihren bunten Blümchenkittelschürzen durch die Gegend gelaufen und so. Also es war eigentlich sehr, sehr dörflich und jeder kennt jeden. Und wenn ich da halt heute noch hinkomme zum Apfelweinkälterer, dann erkundigt er sich nach der halben Familie so und ob ich das Fahrrad von meinem Opa noch habe. Also das ist halt, also jeder weiß natürlich alles von allen und das ist wirklich sehr, sehr dörflich.
Sie haben dann Anglistik und Kunstgeschichte studiert. Mit welchem Ziel eigentlich mal?
Ja.
Aha, lange studiert, müssen wir sagen.
Ich habe sehr lange studiert, ja. So ein richtiges Ziel hatte ich eigentlich nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir Schreiben wahnsinnig viel Spaß macht. Aber was und wie und für wen und so, das war mir alles noch nicht so klar. Ich bin dann bei einer Lokalzeitung gelandet, also welche wieder in der Provinz. Die heißt Freitagsanzeiger und sitzt im schönen Mörfelden-Walldorf, neben dem Frankfurter Flughafen, muss man sagen. Und ich war auch die halbe Zeit mit dem Flughafen beschäftigt, wenn ich nicht gerade bei Karnickelzüchter-Veranstaltungen oder sowas in der Richtung war oder ein Chor Liederkranz Germania und so. Ne?
Das ist doch super, sind doch super Provinzgeschichten.
Das sind super Provinzgeschichten. Ich habe in der Stadt gewohnt, mein Chef hat auch in der Stadt gewohnt. Wir sind immer rausgefahren, haben die Provinzgeschichten geschrieben und abends wieder in die Stadt rein. Das war toll. Also so geht das auch.
Ja. Sie sind dann geflohen ins Museum. Sie haben als Museumsführerin gejobbt. Wo? Am Museumsufer in Frankfurt?
Nee, ich bin gar nicht mal geflohen. Das war während meinem Studium habe ich das gemacht. Das war im Goethehaus, also mitten in der Stadt.
Wie war das?
Das ist natürlich schon ganz toll, weil da kommen die Leute immer mit so einem riesen Nimbus an, also die einerseits die Leute mit diesem riesen Goethe-Nimbus und gucken sich das an und erwarten wahnsinnig viel und man muss ihnen dann erklären so, naja, das ist alles eine Rekonstruktion und dann kommt die große Enttäuschung. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Leute, die da hinkommen, weil sie eben Frankfurt besichtigen, irgendwie gelesen haben, dass man das sehen muss und eigentlich gar nicht genau wissen, wer dieser Goethe eigentlich ist. Und man muss, wenn man da Führungen macht, muss man eben einerseits die super Goethe-Experten und die anderen Who's That Goethe Guy irgendwie unter einen Hut bringen. Und
Goethe.
The Goethe Guy, ja. Who's That Goethe Guy. Also man hat eine sehr disparate Besucherschar, die man alle glücklich machen muss. Und das ist manchmal nicht so einfach.
Sie sind viel gereist, aber nie wirklich groß weg gewesen, also aus Frankfurt weggezogen. Ich finde, das muss man auch nicht unbedingt. Nee,
man kommt ja schnell weg.
Ja, das ist auch wahr. Man braucht ein Jahr, um sich an die Stadt zu gewöhnen. gewöhnen, das sagte mir eine Italienerin, die ich im Filmhaus in Frankfurt vor vielen Jahren traf. Und das kann ich bestätigen. Ich habe ja auch mal eine Zeit da gelebt. Aber Sie als eine, die ja natürlich den einheimischen Blick hat, können Sie das nachvollziehen?
Ja, also das ist keine Stadt, die auf den ersten Blick nur schön ist. Wenn jemand herzieht und denkt so, oh je, naja, dann versuche ich die immer so ein bisschen am Händchen zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie ich die Stadt sehe. Und die finden das dann auch meistens gut, was ich ihnen zeige. So.
Wo nehmen Sie die Menschen mit hin?
Naja, es gibt so Ecken. Ne? Es gibt so Kneipen, die keiner kennt. Zum Beispiel lieben immer die Leute, wenn ich sie mitnehme, im Gallus in die Gute Stute. Das ist halt bei mir, wo ich arbeite, gleich um die Ecke. Die Gute Stute ist großartig, da steht ein riesengroßes, ausgestopftes Pferd, das ist herrlich. Es sind eigentlich mehr so die kleinen, unspektakulären Dinge, weil die spektakulären Dinge, die sieht man ja immer auf den Postkarten, so die Skylines und das Ufer und der Main und die Brücken und so. Und davon kann man sich natürlich auch beeindrucken lassen, wenn man das möchte. Aber ich glaube, es sind eigentlich eher wirklich diese kleinen Ecken. Es sind die Gute Stute. Es ist irgendwie ein Fachhandel, wo die Oma steht. Es ist eine kleine Bude in einer Kleinmarkthalle, wo man Wurst kriegt. Und von vielen Leuten habe ich, die sich hier mittlerweile wohlfühlen, habe ich dann auch gehört, das sind eigentlich die Leute, die die Stadt ausmachen. Und das stimmt auch. Also man muss so ein bisschen über diese Glasfassaden und über dieses hässliche und aufgebaute und 50er Jahre Pappdeckelhafte weggucken. Und dann findet man eigentlich sehr entzückende Menschen mit einem ziemlich guten Humor, finde ich.
Von Frankfurt zurück zu den Reisen in die internationale Provinz mit Andrea Diener und zum Selbstversuch Mittelalter auf einer Burg in Österreich an der tschechischen Grenze. Keine Dusche, kein Spiegel, kein Telefon, kein Kaffee. Jeden Morgen Hirsebrei, dazu Brennholz hacken, Ofen anheizen, Tauben rupfen und ausnehmen. Ist auch eine Art Auszeit für gestresste Städter, was die da anbieten?
Ja, aber man muss das wollen. Also das geht über, ich ziehe mich mal so ein bisschen aufs Land und habe meine Ruhe und schalte mein Handy aus. Also darüber geht es hinaus, ganz eindeutig, weil das greift dann doch auch so in das persönliche Komfortdenken ein. Weil es gibt halt keine Dusche und es ist halt einfach kalt. Wo kein Feuer brennt, ist es kalt. Und man muss halt einfach eine ganze Menge Dinge machen, nämlich Holz hacken oder Hühner füttern. Das ist schon eher ein Experiment, was ich gemacht habe und was die dort anbieten. Und da muss man sich für interessieren.
Und dann das Gegenteil vielleicht von dem, haben Sie auch bereist, die künstlich gebaute Provinz Tropical Island. Da muss man nur bis Brandenburg und hat Dschungel und Tropen und Südsee und Thailand und Borneo, Bali, Ibiza unter einem Dach. Es gibt weder Wetter noch Landschaft. Warum reisen Menschen dorthin? Konnten Sie das ausmachen?
Ja, ich stehe mit diesem Projekt ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich gestehen. Ich konnte damit nicht allzu viel anfangen. Was ich verstehen kann, ist, wenn Menschen Kinder haben und sagen, die sollen den ganzen Tag rumtoben, die sollen es toll haben und wir legen uns einfach auf den Liegestuhl und chillen. Das ist der beste Grund, glaube ich, dahin zu fahren. Und die, die das so machen, die haben es, glaube ich, auch irgendwie verstanden. Was ich nicht so ganz verstanden habe, war, das waren auch also so jüngere Pärchen, die dann eben in diese Kunstwelt gefahren sind. Und an dem Wochenende, als ich da war, war draußen sehr schönes Wetter. Es war, glaube ich, irgendwie ein Maiwochenende. Es war der erste schöne Tag des Jahres. Man hätte ohne weiteres in den Spreewald fahren können und sich dort verlustieren. Und stattdessen haben sich jüngere Menschen dafür entschlossen, gemeinsam mit ihrem Partner in diese Halle zu fahren. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich da sehr schnell Klaustrophobie bekommen habe, weil es sehr laut ist, es dröhnt ständig. Die Luft ist natürlich künstlich und nicht frisch, es gibt keinen Wind. Man hat immer diese Schwimmbad-Geräuschkulisse. Wenn man Pech hat, ist auch noch Wassergymnastik und man hat Techno-Geräuschkulisse.
Von vielen schönen Sätzen in dem Bericht mag ich besonders diesen. Nicht mal in der Sauna ist Ruhe, selbst dort panflötet einem ESO-Gedudel mit Entspannungsabsicht ins Ohr.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir kürzlich so ein drittklassiges B-Movie mit Nicolas Cage angesehen, damit ich mal mitreden kann und war am Ende ganz stolz auf mich. Ging Ihnen das ähnlich?
Ja, so ein bisschen. Also ich hätte mir auch am liebsten ein T-Shirt gemacht, I Survived Tropical Island, aber...
Man muss, Frau Diener, man muss tapfer sein, manchmal bei diesen Erkundungen, auch was das Kulinarische angeht. Also gegrillte Insekten und Würmer in Thailand, glaube ich, haben Sie mitgemacht, bei der gegorenen Milch in der Mongolei aber gestreikt. Aber die Eier mit den halb angebrüteten Küken haben Sie, glaube ich, auch noch gegessen.
Nee, die habe ich nicht mehr gegessen. Also was ich noch gegessen habe, waren die frittierten Skorpione in China. Die waren auch okay.
Lecker?
Die waren okay, man muss nur aufpassen mit dem Haken hinten, also mit diesem Stachel, weil den hat man schnell irgendwo sich reingehauen, da muss man gleich drauf beißen. Aber die angebrüteten Eier in Laos habe ich nicht gegessen. Das war mir zu hart. Da waren wir mit einem Flussschiff auf dem Mekong unterwegs. Und da hat also unsere Schiffsbesatzung, die haben wir dort am Ufer getroffen, die saßen da und löffelten ganz vergnügt diese Eier und meinten, es schmeckt wie Hühnchensuppe. Und das wollten wir uns dann irgendwie nicht mehr vorstellen.
Dann kommen wir mal zurück zum heimischen Essen. Ich weiß nicht, ob Sie gerne essen, aber mir scheint so, weil Sie haben ja lange auch so einen Blog gehabt und ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt und fand aber alle möglichen, ich glaube Twitter war das. Sie sind eine, die auch ein Foto mal vom Essen postet. Heiße Süßkartoffelsuppe, waren Sie das?
Ja, ich fürchte. Das kann gut sein, ja.
Und Sie hätten sich vorgenommen, für dieses Jahr besser kochen zu lernen. Was möchten
genau,
Sie gerne lernen?
Genau. Also ich habe eine etwas gestörte Geschichte des Kochens irgendwie, weil ich habe irgendwie nie für viele Leute gekocht, sondern wenn, dann immer für mich alleine und das kam mir aber immer so traurig vor. Ich habe aber festgestellt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne esse und ich habe mittlerweile keine Geduld mehr mit unserer Kantine. Also es liegt bleischwer im Magen, es geht nicht. Und da habe ich beschlossen, ich muss jetzt wirklich endlich mal anfangen, so kochen zu lernen, dass ich ein gewisses Repertoire habe, dass ich mich wirklich gut selbst versorgen kann und es halt nicht jeden Tag Nudeln mit irgendwas gibt.
Was noch über Sie in Erfahrung zu bringen war, ist, dass Sie offensichtlich ein Faible haben für Bonsai, Bäumchen, für Buchmessen und für Bachmann-Preislesungen.
Oh ja. Also ja, ich habe sehr viele seltsame Faible, sagen wir mal so. Aber das stimmt. Also die Buchmesse besuche ich tatsächlich, seit ich 16 bin, jedes Jahr. Also das ist schon jetzt eine Weile und das sind schon einige. Und ja, tatsächlich beobachte ich auch so den Literaturbetrieb, weil es mich halt wirklich interessiert und nicht, weil ich jetzt zufällig irgendwie im Feuilleton arbeite. Und da sitze ich eben jedes Jahr vor dem Bachmann-Wettbewerb, der in Klagenfurt ausgetragen wird, das sogenannte Wettlesen, und fiebere mit und begleite das auch irgendwie so mit vielen Menschen auf Twitter. Das ist immer sehr lustig.
Ich will nochmal zurückkommen zum Buch, weil was wir gar nicht erwähnt haben, sind die Fotos. Da gibt es sehr viele, die sind sehr schön, die haben auch immer so ein bisschen schrägen Blick, wie ich finde. Und eins gefällt mir besonders gut, und zwar die Pension mit Namen Erholung im Schwarzertal in Thüringen. Ja. Erholung ganz groß, als müsste man es dran schreiben, weil es sich nicht von selber erklärt, schreiben Sie.
Mhm. Also genau, ich habe ja seltsame Febel, haben wir ja festgestellt. Ich habe auch eins fürs Fotografieren und abseitige Kameras, also ich bin so mit einer Messsucherkamera unterwegs und ich fahre jedes Jahr nach Thüringen in den Thüringer Wald, ins Schwarzertal. Und irgendwann sagten dann meine Mitredakteure, da schreiben Sie doch mal da was drüber. Das ist doch irgendwie eine ganz interessante Ecke. Und das ist es tatsächlich, weil das war zu DDR-Zeiten eine sehr beliebte Feriengegend. Und das ist es jetzt, obwohl es mitten in Deutschland ist und man eigentlich denken könnte, die haben nur profitiert von der Wende, weil jetzt sind sie ja mittendrin, haben sie halt gar nicht. Und da fährt jetzt wirklich mittlerweile kein Mensch mehr hin. Also so dieser klassische Thüringer Wald, das kennt man noch so ein bisschen so. Aber dieses Schwarzertal, diese Ecke, da gibt es ein Dorf, ein Örtchen namens Katzhütte. Da steht auch diese Pension zur Erholung. Und da haben früher zigtausend Menschen jedes Jahr Urlaub gemacht. Da gab es Parteierholungsheime, Gewerkschaftserholungsheime. Da wurden die Leute wirklich in großen, großen Mengen hinverschickt. Und davon sieht man heute gar nichts mehr und man ahnt es nicht mal mehr. Also da steht noch so eine leere Fabrik. Ansonsten ist es es ist halt so das Ende vom Tal. Da geht's dann halt auch wirklich nicht mehr weiter groß. Und es ist auch sehr hoch gelegen. Es ist also recht kühl. Es gibt lauter kleine Häuschen, die teilweise auch schon so leer stehen, ein bisschen runtergekommen sind mit Schindelverkleidung oder Schieferverkleidung. Und das macht so ein bisschen einen düsteren Eindruck. Und heute ist einem überhaupt nicht mehr ersichtlich, wie da wirklich mal zigtausend Menschen übernachten konnten. Also es gibt keine Spuren mehr davon. In anderen Gegenden, wie zum Beispiel im Harz, da hat man noch so die Infrastruktur und man merkt, sie kämpfen irgendwie noch, obwohl es halt vielfach so ein bisschen vergebens schon ist. Aber dort ist es wirklich ein bisschen aufgegeben. Das war schon ein bisschen erschreckend, ja.
Ab vom Schuss, Reisen in die internationale Provinz, so heißt das Buch von Andrea Diener. Ganz zum Schluss noch die Frage, wie viel Gin & Tonic hat es gekostet, das Buch herzustellen? Sie bedanken sich bei Ihrer Lektorin am Ende für die Ideenfindung mit sehr viel Gin & Tonic.
Ich glaube, es war an einem Abend und ich glaube, es waren 3 oder 4.
Das geht noch.
Wir konnten noch gehen, ja.
Andrea Diener, heute zu Gast bei uns in 2 nach 1. Ihr Buch Ab vom Schuss ist ganz frisch erschienen bei Rowohlt und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und alles Gute nach Frankfurt.
Dankeschön.
Am Mikrofon war Christine Hohnfeld.